Ja, hallo, hier ist Felicia Herrschaft. Heute die Universalsendung mit Tomislav Vukic und Christina Zilli. Und am Anfang, bevor wir jetzt in das Gespräch einsteigen mit den beiden, spiele ich ein Stück von Karl Orton, und zwar Muslims in the Disco. Ja, jetzt sind wir hier zurück im Studio. Also was wir gehört haben, war die Arbeit von Karl Orton. Und jetzt wollte ich eigentlich direkt in das Gespräch einsteigen mit Christina. Ja, du studierst seit 2003
genau.
An der Städelschule in Frankfurt, mhm. Kunst. Und du kommst aus Timișoara in
genau.
Rumänien.
Genau.
Und ein Teil deiner Arbeit jetzt bezieht sich auch auf den Zustand der Melancholie. Und da wäre die Frage, inwiefern hat das dann auch mit deinen eigenen künstlerischen Arbeiten zu tun, dass du dich in einen Zustand der Melancholie vielleicht auch versetzt?
Vielleicht gar nicht, dass ich mich da rein versetze, sondern ich finde den Zustand der Melancholie eben ausschlaggebend für Kunst produzieren, weil es eben der Moment ist, in dem man halt eben merkt, dass man doch endlich ist und an Körper oder Materie gebunden ist, obwohl man sich gleich als unendlich denken kann. Das ist das, was mich eigentlich daran fasziniert. Ich würde nicht sagen, ich bin ein melancholischer Mensch, aber der Zustand der Melancholie ist das, was mich interessiert. Oder, ja.
Ja, und du beziehst dich auch auf eine Ausstellung Melancholie, Genie und Wahnsinn in der Kunst. Und da wird zum Beispiel gesagt, die Melancholie ist die universale Bezugsgröße aller bedeutenden Meisterwerke von der Antike bis zur Gegenwart. Gilt sie doch als wesentliches Gemütsmerkmal des kreativen Geistes und ist zu jeder Zeit treibende Kraft der großen künstlerischen Schöpfungen gewesen. Melancholie ist das Bewusstsein von der Endlichkeit der menschlichen Erkenntnis in einer als unendlich empfundenen Welt. Und mit diesem Wissen oder Verlangen gibt es eben die Möglichkeit, auch Schranken zu durchbrechen und zu neuen Horizonten vorzustoßen. Und da kommt man ja auch zu dieser...
Ja, also ich beziehe mich nicht direkt jetzt, aber natürlich habe ich den Katalog gelesen. Die Ausstellung habe ich aber leider nicht gesehen. Ja, ich denke schon, dass für mich das Produzieren oder das Arbeiten, also im künstlerischen Kunst machen, ich hoffe damit was zu riskieren und auch eben einige Schranken zu überschreiten. Aber das ist ein sehr abstrakter Begriff, welche Schranken, wovon reden wir jetzt genau, ja. Und das entzieht sich einem auch in dem Moment, in dem man das auch benennt, finde ich. Und das ist, dass ich mir wieder bei diesem Zustand etwas manifestiert sich und entzieht sich zugleich. Also das ist, dass ich mir an dieser Schwelle wieder, die mich natürlich reizt, ja. Ich würde meine Arbeiten auch als gebildhauerte Poesie nennen, ja. Das sind Wandinstallationen, meistens geschnittenes Papier, die direkt an die Wand appliziert sind und skulptural sind. Inhaltlich, wenn man das überhaupt trennen kann, den Inhalt von der Form, das ist, sei mal so hingestellt, sind sie eher poetisch, ja, das würde ich sagen, weil sie sich einer klaren Form oder Ästhetik entziehen. Also würde ich sagen, ja, das ist das, was mich eben interessiert.
Und wie steht das im Zusammenhang mit der Erfahrung einer künstlerischen Produktion, die, wenn sie vollzogen wird, ja auch endlich ist, aber mit dem Anspruch des Unendlichen auch produziert wird. Und künstlerische Arbeiten können jeweils auch in ihrer eigenen Historizität zum Beispiel diesen Anspruch auf das Unendliche hervorbringen.
Oder sie weigern sich und stellen sich dagegen und sind sehr vergänglich. Also das, die Möglichkeit gibt es auch.
Ja. Yeah.
Und ja...
Ja, das war mein Telefon, aber...
Ja,
aber,
ja, was ist schon Geschichtlichkeit? Also ich meine, das ist ja, was wir selber machen und selber interpretieren. Das ist eine Frage der, ja, der Sichtweise, würde ich sagen. Was sagst du, Tomislav?
Keine Ahnung. Melancholisch ist super.
Okay. Ja, wir kommen noch auf einen... anderen Zustand der Melancholie, aber jetzt wäre vielleicht auch wichtig, noch zu besprechen, weil du hast ja auch eine Performance gemacht,
genau,
wo etwas ausgeschnitten wird, auch ein Kreis gebildet wird.
Das ist eine
wird.
Schwarz-Weiß-Performance, genau, man sieht halt auf der Bildfläche eine im schwarzen Hintergrund eine weiße, runde Form, die sich eben bewegt. Man weiß nicht genau erstmal, ob das jetzt animiert ist, ob es eine Maschine ist oder ob es ein Mensch ist. Und dieser Mensch, also diejenige, die das performiert, heißt Emmanuel Baron. Viele Grüße an dich, Emmanuel. Und ja, sie kommt auch an ihre Grenzen. Also die Arbeit spielt auch mit den menschlichen Grenzen. Und es ist in einem Loop, also es wird geloopt. Also die Täuschung liegt auch sehr nahe.
Ja. Yeah. Und das ist dann in dem Sinne eine Videoarbeit.
Genau,
die du zeigst.
Genau.
Das ist diese Arbeit vom Rundgang.
Genau, die ich gezeigt habe, ja.
Hast du gesehen, ja.
Ja.
Ja, aber also ich meine, das hat man noch nicht gleich gesehen, was das ist.
Nein, also es hat mich also eigentlich an diesen Tanz von der Vision eigentlich.
Okay, die versetzen sich in einen transzendentalen Zustand,
genau.
Auch, ja. Aber was wichtig war eben, dass es halt eben Grenzen gibt, ja, und mit denen zu spielen. Also nicht zu spielen, sondern auch sie gleichzeitig sozusagen zu ein bisschen, ja, sie zu überdecken, weil es ein Loop ist und man nicht gleich weiß, was es ist. Und andererseits, dass es eben dann doch dann weiß, dass jemand das performiert, dass es halt eben nichts Animiertes ist, ja. Und ja, vielleicht an dieser Stelle würde ich auch gerne das Musikstück von Klaus Kampner vielleicht vorstellen. Und darum geht es auch um Loops. Und das Thema des Stückes ist die Wiederholung.
Und die Wiederholung,
also beim Soundstück jetzt parallel zu meiner performativen Arbeit, ist es so, dass jedes Mal, wenn sich ein Soundstück wiederholt, ja, ist was anderes doch ist, ja, und nicht nur eine Wiederholung. Also das ist exakt wieder an dieser Grenze.
Okay, dann werden wir gleich mal. Also das war jetzt das Stück von Klaus Kampner.
Und das Stück wurde komponiert für eine gemeinsame Ausstellung, die wir am 12. Juni haben werden, wo wir halt eine gemeinsame Arbeit machen, ich und Klaus und Britta Kampner. Und mehr...
Im Zschopal.
Genau, in Zschopal, St. Georges Straße, genau. Mehr würde ich aber nicht gerne erzählen, weil das ist dann, das Geheimnis ist vielleicht entlüftet und das sollte es nicht, das möchte ich nicht.
Okay, es wird ja wahrscheinlich dann auch um Wiederholung gehen. Aber wir wollten jetzt nochmal auf diesen Zustand der Melancholie eingehen. Ja. Und zwar vergleicht Freud eben, Sigmund Freud vergleicht Melancholie und Trauer. Und für ihn ist die Melancholie eben seelisch dadurch ausgezeichnet, dass man eben eine tief schmerzliche Verstimmung, eine Aufhebung des Interesses für die Außenwelt durch den Verlust der Liebesfähigkeit, durch die Hemmung jeder Leistung und die Herabsetzung des Selbstgefühls, das sich dann in Selbstvorwürfen und Selbstbeschimpfungen äußern kann, bis zu wahnhaften Erwartungen von Strafe sich steigert. Dieses Bild wird für Freud dann unserem Verständnis näher gerückt, wenn wir dann zum Beispiel erwägen, dass die Trauer dieselben Züge aufweist, bis auf einen einzigen, eben die Störung des Selbstgefühls fällt bei ihr weg. Sonst aber ist es dasselbe. Die schwere Trauer kann eben als Reaktion auf den Verlust einer geliebten Person entstehen und enthält eben eine nämliche, schmerzliche Stimmung, den Verlust des Interesses für die Außenwelt, soweit sie nicht an den Verstorbenen mahnt, den Verlust der Fähigkeit, irgendein neues Liebesobjekt zu wählen, was den Betrauerten ersetzen hieße. Die Abwendung von jeder Leistung, die nicht mit dem Andenken des Verstorbenen in Beziehung steht. Und das wollten wir jetzt nochmal besprechen. Du wolltest, glaube ich, eine Antwort geben.
Ja, ich würde gerne antworten mit Paul Valéry, wenn wir schon beim Zitieren sind. Die Melancholiker sind die Unglücklichen, die denken. Doch der Geist weiß, die Schmerzen in ein Werk zu verwandeln. Das wäre meine Antwort, ja. Und vielleicht haben Künstler noch eine andere Möglichkeit, mit diesem Zustand der Melancholie, was für mich ein Grenzzustand ist, umzugehen. Und zwar, ja, was zu schaffen einfach, ja, und sich nicht so ganz der Welt zu entziehen, sondern mit ihr doch in Verbindung zu bleiben durch das, was man tut.
Ja, es ist ja immer sehr, sehr schwierig, Kreativität zu erfahren, außer man ist tatsächlich kreativ oder künstlerisch tätig. Und da wäre die Frage, und das versuchen wir hier in diesen Sendungen auch immer zu besprechen, ja. Wie entsteht oder wann hast du angefangen, dich zum Beispiel für Kunst zu interessieren? Was vielleicht könntest du dich an diese Zeit erinnern?
Ja, das ist lange her. Eine autobiografische Antwort. Ich bin 30 und das war wahrscheinlich, als ich ein bisschen jünger war. Ja.
Könntest du dich an diese Zeit erinnern?
Ja, erinnern schon. Ich kann dir nicht ganz genau sagen, wie alt ich war, aber ich war ja ein Kind. Ja. Und wir hatten ein ganz tolles Gemälde, gemalt von einem Freund meines Vaters oder Opas, weiß ich nicht mehr genau. Ein ganz trauriges Gemälde mit einer Sonnenuntergangsstimmung und ein Baum ohne Blätter, also Herbst. Und ich glaube, das war erstmal, das fand ich sehr faszinierend, dieses Bild. Also ich konnte mich auch darin verlieren. Also das war so, ja, spontan, was mir jetzt einfällt, wäre das sozusagen die erste Erfahrung, die ich als eine künstlerische Erfahrung bezeichnen würde. Ja. Und durch Filme, ganz viele Filme. Ja.
Aber das ist doch im Grunde sehr, sehr spannend, dass man als Kind sich in einem Bild verlieren kann. Mhm. Und dass das ein Zustand ist, der dann vielleicht auch weiterwirken kann, weil man diese Erfahrung des sich Verlierens gemacht hat.
Ja, und zumal war es eine sozusagen Landschaftsmalerei, wenn man das kategorisieren würde. Und steht ja für Stimmung, ja, dass man das innere Innenleben, ja, oder nach außen projiziert und dann hat man halt ein Bild und dann ist man schon in einem direkten Kontakt mit einem Kunstwerk.
Mm. Und es gibt ja auch die Möglichkeit, ähnlich einer Erfahrung, dass man sich wieder zurückblickend an die eigene Heimat zum Beispiel wendet. Und ihr beiden seid zum Beispiel aus unterschiedlichen Ländern hierher gekommen, nach Frankfurt, um hier Kunst zu studieren.
Ja, also ich bin schon vorher hierher gekommen, also nicht um Kunst zu studieren. Ich war schon mit 13 in Deutschland, nach der Revolution in Rumänien.
Ja, und dass sich das dann ergibt, dass man auch Kunst studiert, das ist dann wahrscheinlich auch ein Aspekt. Nur ist die Frage, inwiefern man dann diese Migrationserfahrung, die ja sehr oft auch mit einem Verlust in Zusammenhang gebracht wird, vielleicht dann künstlerisch auch sehr kreativ.
Meinst du einen kulturellen Verlust, dann letztendlich eine Heimat zu verlieren oder
seinen Präsidenten zu verlieren?
Ich traue aber nicht um Ceausescu. Also.
Und du wahrscheinlich auch nicht um Milosevic.
Stimmt.
also nein, ja, kulturell. Also dann eher, man als Kind, man erinnert sich an Dinge, dass man durch bestimmte Landschaften gelaufen ist oder bestimmte Menschen getroffen hat oder mit anderen Freunden zu tun hatte. Mhm. Und man verliert ein gesamtes Bezugssystem,
das
einen ja über eine Zeit geprägt hat und das eine bestimmte Orientierung auch ermöglicht. Gerade als Kind hat man andere Orientierungsmuster als dann als Erwachsene.
Ja, das ist richtig, ja.
Aber bearbeitet ihr das in euren Arbeiten oder ist das auch ein Zustand der Melancholie, den man dann empfindet?
Ja, bestimmt. Also
würde ich auch ja
unbewusst,
sagen.
Bestimmt.
Also ich setze mich nicht konkret mit meiner Emigration auseinander, das nicht, aber ja, was ist schon konkret und ja, ich meine, genau wie du sagst, unbewusst, also das ist auf jeden Fall.
Ja, auf jeden Fall.
Das gehört dazu, ja.
Ja. Also ich habe in Prag jetzt eine Afghanin getroffen und ich habe ihr Bilder aus Afghanistan gezeigt.
Ja.
Und sie fing sofort an zu weinen.
Mhm.
Aufgrund dessen, dass sie diese Bilder, wenn sie die Bilder nur sieht von Afghanistan, dann wird sie sofort traurig. Und das ist eine Möglichkeit der Bearbeitung. Aber es scheint...
Bei euch nicht. Wir sind sehr glücklich. Wir sind glückliche Immigranten.
Okay. Vielleicht macht es sich, wenn ihr euch nochmal diesen Zustand der Melancholie versetzt.
Okay.
Und dann in Belgrad, das war jetzt auch sehr, sehr interessant, weil eine Soziologin hat dort eben tatsächlich diesen Titel einer Reihe in Belgrad entwickelt, die heißt Meine Kindheit ist ausgewandert. Und zwar ist sie von Serbien mit ihrer Familie nach Slowenien ausgewandert. Und in Slowenien konnte sie dann auch nicht mehr ihre Sprache sprechen in der Schule. Das heißt, die Erfahrung, die sie dann gemacht hat, dass ihre Kindheit ausgewandert ist, war die, als sie zurückgekommen ist nach Serbien und nie Serbisch in der Schule hatte, dass sie dann eigentlich erst gemerkt hat, wie wichtig diese Erfahrung ist, eine eigene Sprache zu haben und was das bedeutet, sich in einer neuen Sprache wieder bewegen zu müssen. Das hat sie im Grunde dann mit dieser Idee, meine Kindheit, ihre Kindheit, dass die Kindheit ausgewandert ist, zusammengebracht.
Also was, ja, was mir dazu einfällt, ist, dass ich, wie du sagst, man erinnert sich ja an Orte, an Menschen. Also ich habe auch Bilder oder Erinnerungen, ja, und was heißt schon Erinnerung, sich sozusagen der Zeit zu bemächtigen, ja. Dann wären wir wieder bei Melancholie, ja, warum dieses Gefühl, sich der Zeit zu bemächtigen, obwohl man weiß, dass sie vergänglich ist. Ich würde sogar sagen, dass ich die Zeit fühle, das was sehr pathetisch ist. Und,
genau, welche Zeit fühlst du?
Ja, die vergängliche und ich bin auch vergänglich, ja, und alles ist vergänglich, aber einige Bilder haben sich eingeprägt, die auf jeden Fall mit meiner Heimat oder Erinnerungen zu tun haben, die dort entstanden sind.
Ja. Die Frage wäre ja schon, für jemanden, der tatsächlich in einem Zustand der Trauer ist, kann genau diese Art der Trauer etwas Unendliches sein. Also weil man dann durch dieses Gefühl des Verlusts tatsächlich die Außenwelt so weit vergisst, dass die Grenzen, was dann das Endliche ist oder das Unendliche, als eine Bewusstseinserfahrung verloren geht. Das heißt, dann wäre man in einem, dann würde man vielleicht eine Erfahrung des Unendlichen machen können durch diese Trauer oder durch den Verlust. Aber als Künstler schafft man sich neue Objekte,
ja,
die jeweils die Unendlichkeit abschneiden. Jetzt ist irgendwas passiert. So, jetzt sind wir wieder da. Das wäre jetzt gerade der Verlust der Leitung. Okay.
Melancholie überall.
Trauer um die verlorene Leitung.
So.
Ja.
Ja, es ist doch irgendwie, wir vermissen unser Studio. Okay, nach dem Verlust der Leitung sind wir wieder da. Also als Künstler kann man sich tatsächlich neue Objekte schaffen, und da ist vielleicht deine Filmarbeit auch sehr, sehr interessant mit dieser Ente, in die man sich hineinbewegt, zum Beispiel. Das könnte vielleicht auch eine Idee sein, sich da ein neues Objekt zu schaffen, möglicherweise.
Ich weiß es eigentlich nicht. Also
vielleicht könntest du die Arbeit ein bisschen genauer beschreiben.
Das ist eine ziemlich komplizierte eigentlich Arbeit, also gleichzeitig auch sehr einfach. Und also neulich habe ich es gesagt bekommen eigentlich, dass die Arbeit sehr blasphemisch ist.
Blasphemisch?
Ja, also das stimmt wohl eigentlich. Also das stimmt, weil im Endeffekt, okay, es ist jetzt nicht wichtig eigentlich, also warum und wie die Arbeit entstanden ist, aber im Endeffekt habe ich die Rolle des Schöpfers übernommen eigentlich und ich habe alles, was es gibt eigentlich, nachgemacht. Und ja.
Die Rolle des Schöpfers.
Ja.
Könntest du genauer beschreiben, wie du die Rolle des Schöpfers nachgemacht hast?
Ja, ich habe alles einfach, weil es war alles, was es gibt, einfach vom Neu an eigentlich erschaffen. Alles, einfach alles.
Was ich eben an Kunst faszinierend finde, wie du sagtest, man kann sich als Künstler neue Objekte erschaffen oder schaffen. Das Tolle ist, dass man es auch für die anderen tun kann und dann tritt man wirklich in Kontakt miteinander und dann wird die Arbeit wirklich interessant, ja, wenn man dieses Objekt, was man erschaffen hat, ja, auch für andere ein Zugang ist, ja. Also
yeah.
Das finde ich wichtig auch.
Ja. Yeah.
Nicht nur den eigenen Prozess oder die eigene Arbeit, sondern auch, ja, wie die anderen das sehen.
Und könntest du dich auch daran erinnern, wann du dich an diese Zeit, als du das erste Mal dich für Kunst interessiert hast?
Eigentlich nicht, aber ich glaube, also meine erste Arbeit habe ich, das war eine sozusagen Videoarbeit, die habe ich gemacht, als ich 4 Jahre alt war.
Und, ja, ja. Okay, da muss ich lachen.
Und das war, ja, also es geht eigentlich darum, dass das war die erste Sache, woran ich mich überhaupt erinnern kann eigentlich. Und das war ein Loop, also eine Looparbeit. Und das habe ich einfach immer wieder geträumt eigentlich.
Okay. Ja.
Diese Videoarbeit hast du geträumt, aber oder hast du sie
also man kann sich als Videoarbeit eigentlich
ein Traum wahrscheinlich
ja bezeichnen.
Oder?
Das war ein Traum.
Traum ja, ja.
Ja. Yeah.
Und ja.
Das ist interessant. Also weil man hat ja tatsächlich als Kind auch sehr oft diese Loop-Träume, in der dem bestimmte Farben oder Formen einfach immer wieder sich wiederholen. Hier gibt es auch Zigaretten. Und du bist ja in Novi Sad geboren?
Nein, nicht direkt in Novi Sad.
Sondern in der Nähe von Novi Sad?
Nein, also nicht ganz eigentlich. Ungefähr 400 Kilometer entfernt von Novi Sad.
400 Kilometer?
Circa so 370 vielleicht.
Aber du bist schon auch in Novi Sad aufgewachsen?
Ja, ja, groß geworden, aufgewachsen. Ich habe in Novi Sad ungefähr 22 Jahre gelebt. Wurde eigentlich in, ich habe es gesagt bekommen, in Banja Luka geboren, was mittlerweile in Bosnien und Herzegowina ist. Und ja.
Und wann seid ihr nach Novi Sad eingezogen?
78. Ungefähr. Ja. Okay. Ja, ich habe es gesagt bekommen, 78.
Dann warst
ich weiß es wirklich nicht.
2 Jahre alt, oder?
Ja, ungefähr.
Okay. Und,
also ich habe mich also irgendwie also auf diese Videoarbeit dann vorbereitet eigentlich, dass 2 Jahre später dann entstanden ist.
Es gibt auch eine glückliche Melancholie. Es gibt auch wirklich diesen Zustand, den wir, glaube ich, alle drei jetzt haben. Wir sind noch die fröhliche Melancholie, wollte ich nochmal anmerken.
Zur Abwechslung.
Ja, okay, worauf wir noch sprechen können, weil das war, zu kommen können, war ja diese Art Happening, das du jetzt in Pristina auch organisiert hast. Mhm. Und das war ja für dich das erste Mal in den Kosovo.
Ja, ja, ich war zum ersten Mal da, ja. Also ich bin in diesen, sagen wir, 23 Jahren, die ich in ehemaligen Jugoslawien gelebt habe, überall mit meiner Familie durchgereist eigentlich, weil die sind wirklich überall verstreut. Mhm. Aber keinen gab es eigentlich in Kosovo und also für mich war es eigentlich, gab es keinen Grund eigentlich hinzufahren und immer wieder haben wir, uns war es ein bisschen bewusst durch diese, sagen wir, zerstörerische Politik eigentlich von allen Seiten, bewusst eigentlich, dass es da ein bisschen gefährlich ist eigentlich, also nicht jetzt, also in den letzten ein paar Jahren, also während des Krieges, sondern früher auch. Und also jetzt bin ich zusammen mit dir, also nach Pristina geflogen eigentlich und ich habe wirklich Angst gehabt. Das war eine gute Erfahrung.
Dass sich die Angst dann nicht bestätigt.
Ja, genau das.
Und diese Art Happening, also das war ja schon beeindruckend, zu sagen, wir hängen around, und das ist ja auch dann sehr, sehr spannend, dass niemand jetzt erwarten würde, dass man auch das Künstler aus Belgrad und Pristina in Pristina einfach abhängen.
Aha.
Oder ja. Aber dazu eben auch einen bestimmten Rahmen benötigen, den du ja auch herstellen konntest mit diesen Eisboxen. Mhm. Oder den Boxen in die Eis.
Ja, Eisboxen, Mülleimern eigentlich.
Mülleimern,
ja. Also das ist sowas wie halt cleaning up my closet eigentlich. Das ist sehr persönliche Arbeit, also alle Arbeiten von mir, also wenn man die überhaupt als Arbeiten nennen kann, sind sehr persönlich eigentlich. Ich habe ganz, also sehr lange Zeit eigentlich viel nachgedacht eigentlich über ganz doofe Sachen. Und eigentlich habe ich die Entscheidung getroffen, eigentlich damit Schluss zu machen. Und deswegen ist dann diese Performance oder was auch immer entstanden eigentlich. Also Schluss damit.
Cocktails.
Also in diesem Fall sind es Cocktails gewesen eigentlich. Also ich würde es nicht als Cocktails bezeichnen.
Long Drinks.
Einfach
Getränke.
Einfach runter damit und das war's. Also ein bisschen genießen und ja.
Und hast du da auch
locker bleiben.
Ja. Und hast du da auch noch Reaktionen bekommen von den anderen? Also ich hatte das Gefühl, dass die Teilnehmer da schon sehr beeindruckt gewesen sind aufgrund dieser Minimalität oder dass es so reduziert war auf Licht, Eis und Getränke in der Kosovo Art Galerie.
Ich glaube, also im Endeffekt, also du weißt es auch eigentlich, also bis zum Schluss, also das war am Sonntagabend, also Abschluss, Party, was auch immer. Keiner hat wirklich also Bescheid gewusst, also worum es geht. Also ich wollte es auch zu keinem sagen eigentlich,
geheim,
was das ist eigentlich. Aber ich glaube, also jeder hat es kapiert eigentlich. Und hoffentlich ist das nicht also das Letzte. Also ich habe es zum ersten Mal gemacht eigentlich. Ich habe viel eigentlich darüber nachgedacht. Also wie, was und wo zu machen. Und das war, glaube ich, die beste Gelegenheit eigentlich, sowas zu vollbringen eigentlich. Und ja, wie gesagt, also hoffentlich nicht zum ersten und zum letzten Mal eigentlich. Und für diejenigen vielleicht, die sich dafür interessieren oder keine Ahnung haben, also wovon ich überhaupt spreche oder wir sprechen jetzt, demnächst gibt es bestimmt irgendwas Ähnliches zu konsumieren.
Ja, genau, das nächste Treffen wäre dann zum Beispiel in Belgrad.
Ja, vielleicht in Belgrad, keine Ahnung, irgendwo.
Und ich habe da das Gefühl, dass diese Gesellschaft noch nicht wirklich angefangen hat zu trauen. Oh, ich sehe gerade, Christina will grüßen.
Ja.
Was denn? Ah, okay.
Aber wir sind noch nicht am Ende der Sendung.
Ich weiß.
Du hältst es nicht mehr aus?
Doch.
Doch.
Willst du jetzt die Leute begrüßen?
Nein.
Oder?
Okay.
Zum Schluss. Sollen alle noch dranbleiben, bis zum Ende dabei sein, ja. Ich wollte entspannen.
Vielleicht spielen wir kurz noch mal ein bisschen Musik.
Ja, ich hole mir ein Bier.
Okay. Ich entspanne
mich. Wir haben aber nicht mehr viel Zeit.
Okay. Das ist toll.
Christine?
Ja, anwesend, ja. Also ich würde jetzt gerne ein Gedicht vortragen.
Das Ihnen ja, von wem ist das? Von dir?
Inkognito. Ja, es ist von mir. Ich glaube, das habe ich vor 4 Jahren geschrieben und vor 3 Jahren in einem Zustand der Melancholie. Ja.
Yeah.
Ja. In den Gemächern der Taube sitzen die Äste steif, wie im tiefen Traum, und hören des Mondes flüstern in die ewige Nacht. Ob es einen ewigen Tag gibt, lässt mich die Antwort wissen, dass es nur die Ewigkeit gibt. Gelbe Flüsse durchqueren meines Auges braune Wölbung und Salzlaken verankern sich in meine Gesichtszyklen. Erstarrt durch den eigenen Saft, gerührt von der Hitze der Haut, fallen diese zu den Füßen, schlagen sich auf der braunen Erde nieder. Mutter oder Heimat, wo bleibt dein Versprechen, auf wonnige Felder Honigblumen zu pflücken? Bekämpfet die Nacht des Tages Feind, wo Löcher sich in die Seele graben und wilde Tiere zu Monstern fallen. Ende.
Schön.
Kurz und schmerzlos.
Genau. Kommt ja auch noch die Heimat wieder vor.
Ja, das war jetzt eine Live-Intervention, ja.
Yeah.
Die Heimat.
Ach, das war eine Live-Intervention.
Ja.
Okay. Also, ich bin mir gar nicht sicher. Also eigentlich wäre es schön, wenn du dich auch nochmal in einen Zustand versetzen könntest, wo du darüber nachdenkst.
Oh, vielleicht, ich will nicht wenn du mehr nachdenken.
Weil jetzt in Belgrad hatte ich den Eindruck, das ist eine Gesellschaft, die nicht wirklich trauern will. Weil in dem politischen Prozess sozusagen in Serbien ist das, was das Nachdenken über Opfer wäre, bisher nicht repräsentiert. Milica Tomic zum Beispiel macht jetzt gerade eine Arbeit in Prag, auf der Biennale dort in Prag. Und das ist eben der Versuch, den Diskussionsprozess über ein Monument für Opfer abzubilden. Und das ist.
Welche Opfer?
Genau, es ist genau diese Frage. Es wurde ein Monument ausgeschrieben für die Opfer der Kriege der 90er Jahre und auch für die Opfer der NATO-Bombardements. Mhm. Und da gab es dann Proteste und man hat dann wiederum diese Ausschreibung verändert. Und weil man eben nicht wusste, warum soll man auch die Opfer der NATO-Bombardements genauso gedenken wie an die Opfer der Milosevic-Zeit, die Vertriebenen als auch diejenigen, die tatsächlich auch an Srebrenica muss man auf eine andere Art und Weise gedenken, wie eben an die NATO-Bombardements, die ja tatsächlich dazu geführt haben, das Regime zu beenden. Und nachdem man dann eben diese Ausschreibung gestoppt hat, gab es eine neue Ausschreibung und die neue Ausschreibung wollte dann, also von der Stadt Belgrad, ging dann zurück bis zu den Opfern des Ersten Weltkriegs. Und auch das wurde dann wieder, da wurde auch wieder protestiert. Und im Grunde hat man auch immer noch keine Idee, wie man ein Monument überhaupt jetzt in Serbien zum Beispiel realisieren soll, das eine bestimmte Art des Gedenkens darstellt. Und manche sagen, man so will, sollte ein Museum der Schande bauen oder irgendetwas. Also es ist sehr umstritten, was eigentlich eine Erinnerungskultur sein könnte. Und Milica Tomic und Branimir Stamenković, auf jeden Fall, die versuchen jetzt, sie machen eine Publikation, in dem dieser Diskussionsprozess dokumentiert wird über dieses Monument und sie bringen diese Publikation in einer 9000er Auflage nach Prag und dort werden diese 9000 Bücher aufgebaut zu einer Skulptur und jeder Besucher kann sich sozusagen ein Buch mitnehmen. Das heißt, im Moment des Aufbaus oder der Realisierung des Monuments wird es auch schon wieder abgebaut.
Abgebaut,
und das ist sozusagen auch ein Versuch, mit dieser paradoxen Situation dort umzugehen, weil es eben kein politisches Subjekt des Erinnerns gibt.
Mhm.
Und da wäre die Frage, und das ist auch noch sehr unklar, also welche Art der öffentlichen Intervention oder welche neuen Formate kann man überhaupt entwickeln, jetzt aus einer künstlerischen Perspektive, die auf diese Situationen reagieren. Und das ist schon mal ein erster Schritt, wie das Milica Tomic zum Beispiel realisiert. Aber das Ganze basiert dann eben auf einem Diskussionsprozess, dass es dort eben eine Gruppe gibt in Belgrad, die eben ganz klar sagt, wir diskutieren Kunstwerke.
Mhm. Über den Diskurs sozusagen.
Ja, weil es keinen Diskurs eigentlich über Kunst gibt. Über
Aber durch diesen Abbau, diese Skulptur, eignet man sich dann, das, wenn man diese Skulptur abbaut, ja, eignet man sich auch ein Stück Geschichte oder Erinnerung an. Ja, das ist vielleicht das.
Ja. Tomislav?
Tomislav denkt, ja.
Schon wieder.
Worüber?
Schon wieder. Also ich wollte eigentlich aufhören nachzudenken. Also ich würde sagen eigentlich, dass man sich also wirklich an sehr vieles eigentlich erinnern kann, weil in also binnen sehr kurzer Zeit sind Milliarden von unterschiedlichen Sachen da passiert eigentlich und vielleicht können sich die Leute einfach nicht also irgendwas aussuchen, woran sie sich wirklich erinnern können oder sie wollen einfach alles vergessen. Deswegen habe ich auch diese Performance eigentlich gemacht und würde sie auch wieder immer wieder wiederholen eigentlich. Ich will einfach alles vergessen. Das ist alles. Ob man ein Monument überhaupt bauen kann oder sowas, das weiß ich nicht. Also ich würde es selber nicht machen. Ich gehe von mir selbst aus eigentlich und versuche einfach mich selbst zu verändern oder keine Ahnung was eigentlich, also nicht die ganze Welt mehr. Okay, aber
und dabei gibt es das Zusammentreffen. Das führt dann vielleicht zu neuen Ergebnissen oder Objekten.
Ja.
War das die Frage?
Ja, vielleicht.
Ich bin weggeflogen. Sorry.
Ja, okay, ein Ventilator. Aber Christina wollte grüßen.
Ja, auch wenn es nicht mehr üblich ist, Leute zu grüßen, würde ich es gerne tun.
Ich hoffe, also das bin ich eigentlich sehr gut.
Ja.
Wir schauen mal, ob wir jemanden kennen.
Okay, also die Grüße gehen natürlich an die ganze Welt. Dann gehen sie an Honey, Laura, Samu, Emma, Thomas, Elena, Marie, Britta, Klaus, Elli, Steffi, Fred, Xenia und Family. Okay, ich bin fertig.
Und wer ist Family?
Naja, Family. Die ganze Welt, wie schon gesagt.
Okay, dann hören wir jetzt nochmal das Stück von und Klaus.
Thank you. There is a similar.
Also, Louise Bourgeois sagt ja zum Beispiel, wenn man nicht vergessen will, dann macht man eine Skulptur. Vielleicht passt das aber, dass es in Belgrad keine Skulptur gibt, passt dann vielleicht darauf, dass man dort nicht erinnern will. Oder dass man, weil man auch nicht vergessen kann,